Der Weinstock. Der Weinstock kann nicht für sich allein stehen, sondern heftet sich mit seinen starken Ranken an irgendeinen Baum oder eine andere Stütze, um sich so vom Erdboden in die Luft und in den Sonnenschein zu erheben, wo er seine Frucht bilden kann. Die Blätter sind groß, die Blüten klein und unscheinbar. Die Weinbeeren wachsen in Trauben, wobei jede einzelne Beere gleichsam ein kleiner Beutel süßen Saftes ist, der sich leicht auspressen lässt. Der Wein ist dem Öl, das die Oliven erzeugen, sehr unähnlich. Er gleicht viel eher dem Wasser, freilich gesüßt und gleichsam vergeistigt durch den Kreislauf, den es im Weinstock unter dem Einfluss der Sonne gemacht hat. Er ist wie sonnenträchtiges Wasser. Als wir die Entsprechung der Fische behandelten, haben wir gesehen, dass das Wasser, in dem die Fische leben, einer Atmosphäre rein natürlicher, weltlicher Gedanken gleicht, während die von der Sonne durchdrängte Luft, wie sie die Vögel besonders lieben, einer Atmosphäre geistiger Gedanken ähnelt, in der man alles von einem innerlicheren Standpunkt aus betrachtet, das heißt aus der Anerkennung der göttlichen Vorsehung des Herrn in allen Dingen. Im Weinstock ist das Wasser aus dem Boden emporgesogen und kreist im Sonnenschein und in der Luft so lange, bis es gleichsam mit Leben und Geist erfüllt ist. Ist es nun nicht möglich, dass die natürliche Wahrheit der Wissenschaft, der Geschichte oder von Recht und Unrecht in uns einem ähnlichen Verwandlungsprozess unterzogen wird? Gewiss, wir können die Naturwahrheiten oder den Wortlaut der Bibel in ihrer einfachen, natürlichen Form lernen und ernsthaft im Lichte des Geistes darüber nachdenken, bis sie nicht als bloß natürliche Wahrheiten, sondern gleichsam gesüßt und belebt erscheinen durch die Wahrnehmung einer himmlischen Absicht, einer göttlichen Vorsehung in alledem. Diese Fähigkeit in uns, aufgrund derer wir natürliche Wahrheiten verwandeln und ihnen den Sonnenschein des Himmels eingießen können, ist das, was wir hier als geistigen Weinstock benennen wollen. Ein wunderbares Beispiel solcher Verwandlung gibt uns der Herr in der Bergpredigt, wo er die einfachen buchstäblichen Vorschriften, die den Alten gegeben worden waren, in neuen Formen darbietet, welche den in ihnen enthaltenen himmlischen Geist offenbaren. Aus dem ernsten Gebot, du sollst nicht töten, wird so die Seligpreisung.
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Du sollst nicht Ehe brechen, wird.
Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.
Weil er die natürlichen Wahrheiten in ein himmlisches Licht emporhob und den in ihnen enthaltenen himmlischen Geist enthüllte, war der Herr der wahre Weinstock. Auch bei dem Wunder auf der Hochzeit zu Kana, als der Herr Wasser in Wein verwandelte, bewies er damit sein Verlangen und seine Macht, die Gebote in uns in Segnungen zu verwandeln, wenn wir sie mit Hingabe studieren und ausüben. Wir nannten den Ölbaum den Baum der Kenntnis der Güte des Herrn, die Fähigkeit, seine Liebe inne zu werden und etwas davon in Werken der Nächstenliebe weiterzugeben. In Anlehnung daran wollen wir nun den Weinstock die Kenntnis der Weisheit des Herrn nennen, das heißt die Fähigkeit, seine Weisheit in den Wahrheiten der Natur und im Buchstaben der Bibel inne zu werden und schließlich noch mit einem freudigen Gefühl des darin liegenden himmlischen Segens in unseren guten Werken tatsächlich verkörpern. Verstehen wir nun, warum der Wein nicht nur für sich allein stehen kann, sondern sich an andere Objekte anklammern muss, um in der Luft emporzuklettern und Frucht zu tragen. Die Fähigkeit, die Weisheit des Herrn zu erkennen und zu genießen, empfängt ihre Ausrichtung und Form jeweils von dem Gegenstand, auf den sie angewandt wird, und sie trägt am besten Frucht, wenn sie von der Erde aufwärts geleitet wird. Wenn wir uns nun der Bibel zuwenden, so finden wir den Menschen oder die Kirche oftmals einem Weinstock verglichen. Welches Element der Kirche oder des menschlichen Charakters mag nun durch solche Vergleiche angedeutet werden? Es ist das geistige Verständnis und die Fähigkeit, die Weisheit Gottes in den natürlichen Wahrheiten zu erkennen und mit Freuden in Werken der Nächstenliebe auszuprägen.
Du ließest einen Weinstock aus Ägypten ausziehen, vertriebst die Völkerschaften und pflanztest ihn. Du hast seine Ranken bis zum Meer entsandt und seine Schößlinge bis zum Fluss. Warum aber hast du seine Mauern durchbrochen, dass jeder, der des Weges daherkommt, ihn berupft? Der Eber vom Walde hat ihn zerwühlt und das wilde Tier des Feldes hat ihn abgeweidet.
Die Stelle spricht insbesondere von der Entwicklung des geistigen Verständnisses in der Kirche sowie in jedem einzelnen Mitglied derselben und von den Gefahren, welchen diese Entwicklung von Seiten der bösen Leidenschaften und der aus ihnen entspringenden falschen Argumente ausgesetzt ist. Geistige Einsicht war das besondere Merkmal der alten Kirche, welche auf die kindliche Unschuld Edens folgte und wird durch Noah und seine Nachkommen dargestellt. In dessen Geschichte lesen wir:
Und Noah fing an als ein Mann des Bodens und pflanzte einen Weinberg.
In diesen wenigen Worten wird die Fähigkeit jener Kirche beschrieben, in den natürlichen Wahrheiten die geistige Weisheit des Herrn zu erkennen, um sie in Werken der Nächstenliebe umzusetzen. Doch was bedeuten die folgenden Worte?
Und er trank von dem Wein und ward trunken.
Die Antwort lautet: Die Menschen dieser Kirche verloren ihren himmlischen Charakter dadurch, dass sie sich einbildeten, ihr Wissen sich selbst zuschreiben zu können. Solche Menschen werden aufgrund ihrer ausufernden Fantasie zuletzt verdreht und fallen den verschiedensten Irrtümern anheim. Wenn wir noch weiter erkennen wollen, was geistige Trunkenheit bedeutet, so zitieren wir am besten noch einige weitere Verse aus dem Gleichnis vom Weinberg.
Weh denen, welche Böses Gut und Gutes Böse heißen, welche Finsternis zum Licht und Licht zur Finsternis, welche aus bitter süß und aus süß bitter machen. Weh denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und vor ihrem eigenen Angesicht einsichtsvoll. Weh den Helden im Weintrinken und den Männern der Tapferkeit beim Mischen starker Getränke, die um ein Geschenk den Ungerechten rechtfertigen und die Gerechtigkeit des Gerechten von ihm nehmen. Und die Bewohner der Erde sind von dem Wein ihrer Buhlerei trunken geworden.
So lauten die Worte, welche die Offenbarung gebraucht, um die schrecklichen Verfälschungen der Wahrheit zu beschreiben, die aus der Sucht hervorgehen, über andere zu herrschen. Olivenöl und Wein werden häufig zusammengenannt im Worte Gottes. Welche beiden Elemente der Kirche bzw. des menschlichen Charakters stellen sie dar.
Du salbtest mein Haupt mit Öl, mein Becher läuft über. Und Wein macht fröhlich das Menschenherz, das von Öl und Wein sein Antlitz glänze.
Der gute Samariter verband die Wunden des unter die Räuber Gefallenen
und goss Öl und Wein darauf. Ich bin der Weinstock,
sagt unser Herr.
Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Diese Worte haben uns immer unsere vollständige Abhängigkeit von unserem Herrn gezeigt. Nun sehen wir, dass sie im Besonderen davon handeln, dass unser gesamtes geistiges Verständnis und jegliche Fähigkeit, solche Werke zu tun, die wirklich weise und gut sind, vom Herrn stammt. Nun verstehen wir wohl auch, warum der Herr bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls
den Kelch nahm, dankte, ihn den Jüngern gab und sprach: Trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut.
Welche geistige Gabe symbolisiert der Wein? In Wirklichkeit handelt es sich um mehr als ein Symbol, nämlich um das Mittel, uns jene geistige Gabe tatsächlich mitzuteilen. Der Wein repräsentiert und hilft uns dabei, eine Wahrnehmung des lebendigen Weges der Weisheit und ihrer Wonnen zu gewinnen. Er ist so gesehen wie das Blut des Herrn, weil wir aus dem Strom seiner göttlichen Gedanken Einsicht und Weisheit empfangen dürfen. Mhm.